Ich freue mich, dass ich heute mit euch zusammen über ein Thema aus der Bibel nachdenken darf. Aber bevor wir mit der Predigt beginnen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Michael Dörnbrack, ich bin Pastor und ich habe das Vorrecht, auf der Jusia Missionsschule zu unterrichten. Das ist eine Schule für junge Leute, die dort ausgebildet werden, darin die Bibel besser kennenzulernen und den Glauben an Jesus weiterzugeben und ja, mit Jesus in ihrem Alltag zu leben. Ich möchte heute mit euch über Menschen nachdenken, die eine Krise erlebt haben. Wir leben auch in einer Zeit der Krise. Eine Zeit, die unser Leben verändern wird. Eine Zeit, bei der niemand ganz genau weiß, wohin die Reise geht. Und viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Sie sehen, dass das, was ihnen so sicher erschien, plötzlich alles andere als sicher ist. Krisen sind eine Zeit, die uns durcheinander bringen. Aber Krisen sind auch eine Zeit der Gelegenheit Gottes. Schaut einmal, Krisen sind die Gelegenheit, über das nachzudenken, was wirklich zählt. Wie oft drücken wir in unserem Leben Dinge in die Mitte, die dort eigentlich gar nicht reingehören? Wir alle brauchen eine Arbeit, wir alle brauchen Geld. Wir alle freuen uns, wenn wir einen guten Lebensstandard haben. Aber diese Dinge an sich sind noch nicht der Sinn unseres Lebens. Der Sinn des Lebens ist etwas, was bleibt, auch wenn wir diese Dinge verlieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine Zeit der Krise nutzen und uns fragen, was ist wirklich wichtig? Eine Krise hat das Potenzial, uns näher zu Gott zu ziehen und uns zu zeigen, dass wir im Grunde uns nur auf Gott wirklich verlassen können. Heute möchte ich mit euch eine Geschichte anschauen, in der zwei Menschen eine Krise erlebt haben, die sie völlig durcheinander geworfen hat. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel mit mir aufschlagt. Ich möchte diese Geschichte mit euch lesen. Es ist gut, wenn wir das Wort Gottes wirklich klar vor Augen haben, wenn wir darüber nachdenken. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Und zwar das Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und dort möchte ich die Geschichte der Emmaus-Jünger ab Vers 13 mit euch lesen. Es ist der Tag, an dem Jesus auferstanden war. Der Tag, an dem er den Frauen schon am Grab erschien und sie kamen zurück voller Begeisterung, dass sie dem Auferstandenen begegnet waren. Aber in Vers 11 lesen wir, und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Das heißt, da kommen die Frauen zurück, sie waren Jesus begegnet, ihre Traurigkeit hat sich in Freude verwandelt, aber die Jünger glauben es nicht. Geschwätz. Und so machen sich diese zwei Jünger jetzt auf den Weg. Sie waren nicht Teil der 12, aber sie waren dennoch Teil der Jüngerschar, die Jesus begleitete. Denn ihr wisst, dass es mehr als die 12 gab, die mit Jesus gezogen sind. Da waren die Frauen, die erwähnt werden, und es waren auch noch andere Jünger. Und diese beiden Emmaus-Jünger, die gehörten zu dieser erweiterten Jüngerschar. Und sie hatten Jesus wirklich geliebt. Sie hatten sich wirklich so sehr gewünscht, dass er der Messias ist, der das Reich Gottes aufbaut. Aber lesen wir zunächst einmal diese Geschichte. Lukas, Kapitel 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von ihnen, die mit uns waren, gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Erstmal bis hierhin. Versucht euch einmal in die Situation dieser Jünger hineinzuversetzen. Nicht nur dieser zwei, sondern auch der anderen Jünger. Sie hatten sich so sehr gehofft, dass Jesus der ist, der in Israel sein Königreich aufrichtet. Ja, wir lesen hier, wir aber hofften, dass er es ist, der Gottes Reich wieder aufbauen würde. Warum waren sie so enttäuscht? Warum waren sie so erschüttert, als Jesus gekreuzigt wurde? Sie hatten all ihre Hoffnungen auf Jesus gesetzt. Und sie träumten von dem Reich und sie sahen die Liebe, mit der Jesus Menschen begegnete. Sie hörten, wie er von der Liebe Gottes redete. Sie sahen in ihm eine vollkommene Gerechtigkeit und sie sehnten sich wirklich danach, dass das die Prinzipien sind, nach denen Israel lebt. Sie wünschten sich, dass Jesus der König von Israel wird und dass die Menschen ihr höchstes Glück darin erleben, in diesem Reich auf dieser Welt zu leben. Das war ihr Wunsch. Und sie hatten diesen Wunsch, weil sie Jesus liebten. Und doch lagen sie völlig falsch. Warum lagen sie falsch? Weil sie eine bestimmte Aussage aus der Schrift in den Mittelpunkt rückten und andere Aussagen der Schrift vernachlässigten. Sie schauten auf die Aussagen, die davon sprachen, dass der Messias wie ein König herrschen wird. Und sie schauten auf die Aussagen, die die Herrschaft des Messias beschrieben, ein Friedensreich, ja, in dem Gerechtigkeit herrscht. Und wie sehr sehnten sie sich nach dieser Gerechtigkeit? Aber es gab eine andere Gruppe von Aussagen, die sie vernachlässigten. Das waren die Aussagen, die davon sprachen, dass der Messias leiden wird, dass er für die Schuld der Sünder sterben wird, dass er gedemütigt werden wird, dass er gekreuzigt werden würde. Zum Beispiel lesen wir das in Jesaja 53 oder im Psalm 22, um jetzt nur zwei Stellen zu nennen. Aber sie schauten so sehr auf die Herrschaft des Messias, sie schauten so sehr auf die Krone, dass sie das Kreuz nicht wahrnehmen konnten. Hatte Jesus ihnen nicht gesagt, dass er jetzt nach Jerusalem gehen würde und dass er dort leiden würde, dass er dort sterben würde, gekreuzigt werden würde, um dann am dritten Tag wieder aufzustehen? Und doch waren diese Aussagen scheinbar nicht genug, um ihnen ein klares Bild von dem zu vermitteln, was kommen würde. Sie gerieten in eine Krise. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie konnten sie angesichts so klarer biblischer Aussagen über das Leiden des Messias und dieser klaren Aussagen Jesu über sein Leiden, wie konnten sie so erschüttert sein, als Jesus letztlich litt, angespuckt wurde, geschlagen wurde und am Kreuz starb? Eigentlich hätten sie es wissen können. Hatte Jesus ihnen hier nicht gesagt, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben? Das war so ein sanfter Tadel Jesu. Ja, warum seid ihr so überrascht? Musste das nicht alles so geschehen? Und wisst ihr, was mit den Jüngern geschah, ist etwas sehr, sehr Menschliches. Wir neigen alle dazu, die Bibel durch die Brille unserer Wünsche zu lesen. Das kann uns allen passieren. Stell dir vor, du bist krank und du sehnst dich danach, dass Gott dich gesund macht, dass er dich von deinem Leiden befreit. Und dann liest du die Bibel und es werden dir ganz besonders die Bibeltexte auffallen, in denen Gott Menschen zusagt, dass er sie gesund macht. Du wirst andere Bibeltexte vielleicht nicht so sehr wahrnehmen, die davon sprechen, dass auch gläubige Menschen krank werden können. Wenn du Angst vor einer bestimmten Bedrohung hast, dann wirst du besonders die Bibeltexte anschauen, die davon sprechen, dass Gott dich beschützt, ja, und dass dir nichts Böses widerfahren wird. Du wirst nicht so sehr diese Bibeltexte anschauen, die davon sprechen, dass auch gläubige Menschen Krisen, Verfolgung, Anfechtung, Trübsal erleben werden. Und das ist der Punkt. Wir neigen alle dazu, besonders auf die Bibeltexte zu achten, die dem entsprechen, was wir uns wünschen. Und das ist den Jüngern passiert. Sie schauten so sehr auf die Verheißungen des Friedensreichs, des Messias. Sie schauten so sehr auf seine Königsherrschaft, die ja auch kommen wird, dass sie darüber aber nicht sahen, dass vor der Krone das Kreuz kam. Und sie waren völlig unvorbereitet, als Jesus litt. Das kann uns allen passieren. Und wisst ihr, das, was den Jüngern damals diese Enttäuschung brachte, war ein falsches Prophetieverständnis. Denn ihr müsst verstehen, das Alte Testament ist voller Prophezeiungen in Bezug auf den kommenden Messias. Von Anfang an, von Mose an, durch alle Propheten hindurch, so haben wir es ja auch gerade gelesen, finden wir eine Prophezeiung nach der anderen über das Kommen des Messias. Ja, man kann das Alte Testament überhaupt nicht verstehen, wenn man diese Perspektive nicht hat. Das Kommen des Messias ist das eine Hauptthema des Alten Testamentes. Alle anderen Themen, die noch erwähnt werden, machen nur Sinn, weil der Messias kommen würde. Der Messias ist das Zentrum des Alten Testamentes. Aber die Jünger hatten ein falsches Verständnis von Prophetie und deswegen wurden sie enttäuscht. Auch wenn sie Jesus aufrichtig liebten. Das kann uns auch passieren. Wenn wir die Prophezeiungen, die die Bibel uns gibt, über die Wiederkunft Jesu, über die Zeit davor, nicht richtig verstehen, dann ist die Gefahr groß, dass wir auch Enttäuschungen erleben. Es ist möglich, sich so sehr auf die Wiederkunft Jesu zu freuen, dass man anfängt zu spekulieren, wann genau es sein wird. Aber das ist eine Botschaft, die Gott uns nicht gegeben hat. Jesus macht ihnen hier deutlich. Er macht ihnen hier deutlich, dass die ganze Heilige Schrift von dem Leiden, Sterben und der Auferstehung des Messias spricht. Und ich möchte euch die Verse nochmal vorlesen, weil sie so wichtig sind und weil sie uns auch den Schlüssel geben, wie wir heute Prophetie verstehen können. Ich lese nochmal Vers 26. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jesus zeigte ihnen hier, wie man Prophetie studieren kann. Jesus fing vorne bei Mose an. Versteht ihr? Jesus vermittelte hier kein prophetisches Bild, indem er seine Lieblingsbibeltexte einfach nur kreativ anordnete, damit sich daraus ein Bild ergibt. Jesus wollte nicht sein Bild in die Bibel hineinlesen. Er wollte das biblische Bild herauslesen. Und das vermittelte er hier diesen beiden Jüngern. Und so fing er vorne an, bei Mose. Und ging durch alle Propheten hindurch. Und wisst ihr, hier finden wir einen Schlüssel. Denn Jesus, er zeigte ihnen, was in allen Propheten, in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Er ließ nichts aus, was notwendig war, um das ganze Bild korrekt zu sehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wenn wir uns mit Fragen der Bibel beschäftigen und besonders auch mit Prophetie, müssen wir immer schauen, dass wir alles zu Rate ziehen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Wenn wir Daniel und Offenbarung beispielsweise verstehen wollen, dann dürfen wir nicht einfach nur ein paar Verse heraussuchen, um dann daraus unser eigenes Endzeitszenario zu basteln, sondern dann müssen wir schauen, was steht von Anfang an drin. Und da führt an einem gründlichen Studium der gesamten Heiligen Schrift kein Weg vorbei. Denn ich möchte euch eines sagen. Manche meinen, sie können sich einfach die Offenbarung nehmen und ein bisschen blättern und lesen und schon haben sie die Botschaft der Offenbarung verstanden. Ich sage euch, das funktioniert nicht. Die Offenbarung kann im Grunde nur der verstehen, der das Buch Daniel versteht. Und ich möchte noch weitergehen. Die Offenbarung kann im Grunde nur der verstehen, der das ganze Alte Testament und das, was wir heute als Neues Testament kennen, versteht. Denn die Offenbarung baut auf allem, was die Heilige Schrift vorher offenbart hat. Wenn man das nicht wirklich gründlich studiert, dann kann man bei seinen Schlussfolgerungen beim Studium der Offenbarung eigentlich nur in die Irre gehen. Und da merken wir, diese Art von Bibelstudium braucht Zeit. Ja, hier ist es nicht mit einer 5-Minuten-Morgenandacht getan. Da muss man sich hineinknien, da muss man jeden Stein umdrehen und alles zusammentragen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Das kostet Zeit. Aber ich sage euch, der Gewinn ist groß. Denn ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe, es geht euch genauso wie mir. Wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich nicht meine eigenen Ideen in den Bibeltexten wiederfinden. Ich möchte nicht hineinlesen, was ich mir wünsche, dass die Bibel sagt, sondern ich möchte Wahrheit. Ich möchte das wissen, was Gott von Anfang an gemeint hat, was er uns heute durch sein Wort sagen will. Ich will Wahrheit und nicht menschliche Gedanken. Denn im Grunde, wenn wir über die Zukunft reden, gibt es keinen Menschen, der die Antwort hat. Es ist Gott allein, der die Zukunft kennt. Und es ist Gott allein, der die Zukunft offenbart hat. Und jeder von uns kann mit der Hilfe des Heiligen Geistes die Schrift verstehen. Und jeder von uns, wenn er sich wirklich gründlich an die Arbeit macht und das Buch Daniel Schritt für Schritt studiert und dann die Offenbarung Schritt für Schritt studiert, jeder von uns kann Antworten finden, die für ihn wichtig sind. Ja, ich weiß, es gibt in der Offenbarung auch noch Passagen, die sind nicht so einfach zu verstehen. Ich habe an manchen Stellen auch meine Fragezeichen. Aber das große Bild, die wichtigen Dinge in der Offenbarung sind klar, sind einfach zu verstehen, wenn man sich vorher die Arbeit gemacht hat, wirklich vorne anzufangen, so wie Jesus das hier sagt. Ja, vorne bei Mose anzufangen, durch alle Propheten hindurchzugehen und schauen, was in all diesen Propheten von ihm gesagt war. Ich möchte euch zu dem Gedanken noch ein weiteres Wort aus der Bibel zeigen, und zwar aus Johannes Kapitel 5. Da spricht Jesus auch über das Alte Testament und über die Schrift. Und er zeigte den Juden, die sehr fleißig die Bibel gelesen haben, etwas ganz, ganz Wesentliches. Er sagte, Johannes Kapitel 5, ab Vers 39. Er sprach jetzt zu den Pharisäern. Er sagt, ihr sucht in den Schriften. Und damit meinte er das Alte Testament. Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Und in Vers 36 sagt er noch, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Also Jesus sagt hier, die ganze Schrift zeugt von ihm. Die ganze Schrift redet ja auch vom ewigen Leben. Und er sagte, wenn ihr Mose glauben würdet, auf den ihr euch immer verlasst, dann würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geredet. Der Punkt ist der. Man kann das Alte Testament nicht verstehen, wenn man nicht Christus im Alten Testament sieht. Und ich möchte das übertragen. Man kann die Offenbarung nicht verstehen, wenn man nicht verstanden hat, dass die Offenbarung nicht einfach die Offenbarung des Johannes war. Auch wenn das wahrscheinlich als Überschrift über diesem Buch steht in eurer Bibel, bei mir steht es auch. Ich habe auch kein Problem damit, darf ruhig als Überschrift drinstehen, solange wir uns bewusst machen, dass die Überschriften nicht inspiriert sind, sondern später einfach redaktionell hinzugefügt wurden. Aber die Offenbarung gibt sich selber einen anderen Titel. Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, was erwartest du in der Offenbarung zu finden? Erwartest du nur Endzeitereignisse zu finden? Aussagen über den Antichristen, über Plagen, Katastrophen, über den Zusammenbruch unserer Welt? Ist es das, was du erwartest? Ja, darüber spricht die Offenbarung auch. Aber es ist nicht das Hauptthema der Offenbarung. Das Hauptthema der Offenbarung ist genau das Gleiche. wie das Hauptthema der gesamten Heiligen Schrift, nämlich Jesus Christus. Jesus ist das Hauptthema von Prophetie. Und Prophetie hat nicht einfach nur die Aufgabe, uns über Endzeitereignisse zu informieren. Denn glaubt mir, es ist möglich, total informiert zu sein und doch völlig verloren. Es ist möglich, all die Fakten zu kennen über Endzeitereignisse. Es ist möglich, all die Akteure genau benennen zu können und bis in die Feinheiten erklären zu können, was die Offenbarung sagt über letzte Ereignisse. Es ist möglich, all das zu können, ohne Jesus zu kennen. Es ist möglich, sich so sehr auf Endzeitereignisse zu konzentrieren, dass man dabei vergisst, dass sie einfach nur das Ziel haben, uns auf Jesus hinzuweisen und dass sie uns helfen wollen, Jesus mehr zu lieben, ihm mehr zu vertrauen, ihm unser Leben wirklich anzuvertrauen, in der Nachfolge Jesu zu leben als erlöste Kinder Gottes. Versteht ihr? Das wichtigste Ziel, was Gott für uns hat, ist nicht, dass wir Prophetie verstehen. Das wichtigste Ziel, das Gott für uns hat, und ich möchte es persönlich sagen, das wichtigste Ziel, was Gott für dich hat, ist, dass du ihn persönlich kennst und liebst. Und dass du ihm dein Leben anvertraust. Dass du wirklich als Nachfolger Jesu in jedem Bereich deines Lebens lebst. Dass du das Geschenk der Erlösung, das ewige Leben, die Vergebung der Schuld für dich persönlich angenommen hat. Endzeitereignisse sind wichtig, wenn sie uns zu Jesus Christus führen. Aber wenn wir nur bei den Ereignissen stehen bleiben und dabei vergessen, dass Gott nicht nur unseren Verstand, sondern unser Herz will, dann haben wir das Wesentliche der Prophetie nicht verstanden. Ich möchte dir da ein Bibelwort dazu zeigen, das das wirklich richtig deutlich macht. Wir finden dieses Wort im 2. Petrusbrief. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Und hier spricht Petrus über das prophetische Wort. Und schaut einmal, was er hier in diesem Vers sagt, was das prophetische Wort in uns bewegen möchte. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Schaut mal, was Petrus hier sagt. Er sagt, wir haben umso fester dieses prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Ich sage euch, wenn es je eine Zeit gab, in der wir die Prophezeiungen aus Daniel und Offenbarung studieren sollten, dann jetzt. Dann jetzt in der Zeit, in der wir leben, weil sie uns so viel Erkenntnis über das geben, was vor uns liegt. Und weil sie uns die Zuversicht geben, dass Jesus in dieser Endzeit mit uns ist. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, dann kann die Endzeit die schönste Zeit unseres Lebens werden. Weil wir die Kraft Gottes so erleben, wie vielleicht noch nie zuvor in unserem Leben. Die Endzeit ist kein Grund, sich ängstlich zu verkriechen. Sondern alles, was über die Endzeit steht, soll uns einfach nur die Arme Jesu treiben, weil diese Dinge uns zeigen, verlass dich nicht auf das, was auf dieser Welt kaputt gehen kann. Verlass dich nicht auf dein Geld. Verlass dich nicht auf die Schätze, die du gesammelt hast. Die kannst du sehr schnell verlieren. Verlass dich nicht auf deine Gesundheit. Du kannst sehr schnell sehr krank werden. Verlass dich nicht auf deine Versicherungen. Die können irgendwann bankrott gehen. Verlass dich nicht auf Dinge, die diese Welt dir bieten können, sondern verlass dich auf mich. Verlass dich auf mich. Das Ziel der gesamten Heiligen Schrift und das Ziel von Prophetie ist, uns zu Jesus zu führen. Und hier sagt er, wir sollen auf dieses prophetische Wort achten, wie auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Und dieser dunkle Ort ist unsere Welt. Und dieses Licht ist das prophetische Wort. Im Grunde ist es Jesus Christus selbst, der durch sein Wort zu uns spricht. Denn sagt er nicht selber von sich, dass er das Wort des Lebens ist? Und dass er das Licht des Lebens ist. Wann immer wir Jesus in seinem Wort begegnen, wird es hell. Hell in unserem Leben und durch uns wird es hell im Leben anderer Menschen. Aber schaut mal genau auf das, was noch passieren soll. Hier heißt es, achtet darauf, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht, und jetzt kommt's, und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Sagt uns, wer dieser Morgenstern ist. Lesen wir das miteinander. Offenbarung 22, Vers 16. Das letzte Kapitel der Bibel. Und da lesen wir, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Jesus ist dieser Morgenstern. Das heißt, wenn Petrus hier sagt, das prophetische Wort, es soll dahin führen, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht, dann meint er damit, dass Jesus in unseren Herzen aufgeht. Wisst ihr, ja, es ist wichtig, sich mit Endzeitereignissen zu beschäftigen, aber ich möchte es nochmal sagen. Es ist möglich, ein Video nach dem anderen über Endzeitereignisse sich anzuschauen und dabei keine persönliche Zeit für die Andacht haben, keine persönliche Zeit für das Gebet. Es ist möglich, sich so sehr auf das zu konzentrieren, was da kommt, dass man den aus den Augen verlässt, der da kommt. Es ist möglich, sich mehr auf die Krise als auf Christus zu konzentrieren. Und davor möchte uns diese Geschichte mit den Emmaus-Jüngern warnen. Ich will es nochmal sagen. Ein falsches Verständnis von Prophetie führte dazu, dass sie Christus bei ihrem ersten Kommen nicht erkannten. Oder wenn sie ihn erkannten, so wie die Jünger, dass sie ein falsches Bild hatten von dem, was passieren würde. Ein falsches Verständnis von Prophetie führte zu einer großen Enttäuschung. Und das ist heute nicht anders. Wenn wir ein falsches Verständnis von dem haben, was passiert, wenn Jesus wiederkommt und was davor passieren wird, dann werden wir eine Enttäuschung erleben, die sehr wehtun kann. Jetzt diese Geschichte mit den Emmaus-Jüngern macht mir wirklich Mut, weil ich sehe, dass sie sich von Jesus zurechtbringen ließen. Ja, sie hielten nicht stur an ihren alten Meinungen fest. Sie sagten nicht, ich glaube das, was ich schon immer geglaubt habe, ich glaube nur das, was unsere Väter uns erzählt haben. Nein, sie ließen sich korrigieren. Sie ließen sich von Jesus zu seinem Wort führen. Und dann lesen wir hier, als Jesus ihnen das alles erklärte und es Abend wurde, da passierte etwas in ihren Herzen. Vers 32. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Merkt ihr, was hier passierte? Brannte nicht unser Herz in uns? Als es Abend wurde, stellte sich Jesus, und macht euch bewusst, ihre Augen waren immer noch gehalten, denn Jesus wollte, dass sie ihn noch nicht als den Auferstandenen sehen, der jetzt leibhaftig vor ihnen stand. Er wollte zuerst, dass sie ihn als den Auferstandenen sehen in der Schrift. Und das ist ja die Erfahrung, die jeder von uns haben kann. Ja, wir mögen Jesus nicht sehen als den, der jetzt lebendig, körperlich zum Anfassen vor uns steht. Aber wir können ihn sehen in der Heiligen Schrift. Und ihre Herzen brannten. Und das ist mir wichtig. Ihre Herzen brannten, als sie noch nicht sahen, wie er sich ihnen offenbart hatte, als der leibhaftig vor ihnen stand. Ihre Herzen brannten, als dieser Fremde, für den sie ihn hielten, ihnen aus der Schrift die Prophezeiungen in Bezug auf den kommenden Messias erklärten. Und sie verstanden, dieser Jesus war der Messias. Und er musste leiden. Und dass er auferstehen würde, auch das war schon vorhergesagt. Das heißt, die Frauen haben recht. Die Frauen haben recht. Und merkt ihr, was hier passiert? Das nächste, was hier passiert, ist Vers 33. Sie standen auf zu derselben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die Botschaft, dass Jesus wirklich auferstanden war, dass er ihnen erschienen war, bewegte sie so sehr, Ihre Herzen brannten ja schon durch dieses Bibelstudium. Aber jetzt brannten sie lichterloh. Sie waren so begeistert. Sie waren so bewegt, so getroffen durch das Wort, dass es undenkbar erschien, jetzt einfach schlafen zu gehen, um am nächsten Morgen gemütlich nach Jerusalem zu spazieren. Sie stolperten durch die finstere Nacht den Berg hinauf nach Jerusalem. Sie mussten unbedingt, unbedingt den anderen Jüngern sagen, dass Jesus lebt. Und merkt ihr, was hier passiert? Prophetie möchte uns zum Ersten zu Jesus führen, dass wir die Erlösung durch Jesus Christus, die Vergebung der Schuld persönlich erleben, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, dass wir das Geschenk, das Gott uns aus Gnade gibt, wirklich persönlich angenommen haben und wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben. Das ist das erste Ziel von Prophetie. Aber es gibt noch ein zweites. Das zweite Ziel von Prophetie ist, dass unsere Liebe zu Jesus spürbar wird im Leben anderer Menschen. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass er der einzige Weg der Erlösung ist, wenn wir davon überzeugt sind, dass er wiederkommt und dass Menschen nichts dringender brauchen als diese Botschaft von Jesus, dann können wir uns nicht in unserem eigenen Zimmer verstecken und für uns selbst uns mit Endzeit beschäftigen, sondern dann möchte Jesus uns immer bewegen, zu verlorenen Menschen zu gehen, um ihnen das Evangelium zu sagen. Wenn wir sagen, wir glauben, dass Jesus wiederkommt und wir glauben, dass er bald wiederkommt, aber wir tun nichts dafür, dass andere Menschen dieses ewige Evangelium persönlich annehmen, weil wir es ihnen erklärt haben, dann sagen wir doch im Grunde, eigentlich ist es mir nur wichtig, dass ich gerettet werde. Ich studiere diese Prophezeiungen, damit ich in den Himmel komme. Das ist ein zutiefst egoistischer Ansatz. Gott möchte nicht nur, dass wir uns darum kümmern, dass wir gerettet werden. Ja, wenn wir nur auf uns schauen, wenn wir nur unser Wohl, unsere Erlösung, unseren Himmel vor Augen haben, dann haben wir das Herz Gottes kein bisschen verstanden. Und da sind wir an dem, was Gott uns durch Prophetie zeigen möchte, völlig vorbeigegangen. Prophetie. Ja, Prophetie möchte in uns ein Empfinden für Dringlichkeit wecken. Ein Verständnis für die Zeit, in der wir leben. Prophetie möchte uns helfen, wachsam zu sein. Aber mehr als das. Prophetie möchte uns zu Zeugnissen oder zu Zeugen für Jesus machen. Und wisst ihr, dass das auch der Hauptschwerpunkt ist von Matthäus 24, von dieser Endzeitpredigt? Ich möchte nur einige Verse mit euch daraus lesen. In Matthäus 24, und ich fasse das große Bild einfach kurz zusammen. In Matthäus 24 vermischt Jesus zwei Ereignisse. Nämlich zum einen die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Und Jesus sagte seinen Jüngern, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Dieser Tempel wird zerbrochen, zerstört werden. Und die Jünger dachten, die Zerstörung des Tempels kann ja nur das Ende der Welt sein. Und Jesus nimmt jetzt diese beiden Ereignisse, die Zerstörung Jerusalems und das Ende der Welt, also sein Kommen. Und er benutzt die Ereignisse um die Zerstörung Jerusalems herum als ein Bild, um das zu beschreiben, was im Großen, global, am Ende der Zeit auf der ganzen Welt geschehen wird. Und viele Zeichen, die er jetzt hier nennt, die haben sich damals erfüllt, sie erfüllen sich auch in unserer Zeit und sie werden sich noch mehr erfüllen. Aber ich möchte euch auf einen ganz wichtigen Punkt in dieser Endzeitpredigt aufmerksam machen. Die Frage lag den Jüngern wirklich auf dem Herzen. Ja, wann wird das alles passieren? Und was wird das Zeichen dafür sein, dass es passiert? Und jetzt nennt Jesus einige Zeichen. Das erste, was er sagt, ist, passt auf, lasst euch nicht verführen. Denn es wird viele falsche Propheten geben, falsche Christusse, sie werden Zeichen und Wunder tun. Und wenn es möglich wäre, auch die Gläubigen, die Auserwählten verführen. Und Jesus nimmt sich einige Zeit, diese Verführung hier zu beschreiben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber es ist noch nicht das Ziel dieses Kapitels. Und dann spricht er von Dingen, die passieren werden. Er spricht von Erdbeben, von Hungersnöten. Er spricht von Kriegen. Er spricht auch, wenn wir die Parallelstelle in Lukas 21 lesen, von Seuchen. Was das, was Jesus hier sagt, sehr aktuell macht. Aber er sagt, diese Dinge werden passieren und sie werden sein wie die Wehen einer Frau, aber es ist noch nicht das Ende. Der einzige Punkt, bei dem er sagt, das ist das Ende, ist Matthäus 24, Vers 14. Er sagt, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Versteht ihr? Das ist der Fokus. Diese anderen Zeichen, die Jesus nennt, sie sind wichtig. Wir sollen sie beachten. Aber wir sollen nicht unsere ganze Zeit damit zubringen, Zeichen und Wunder, die irgendwo auf der Welt passieren, zu studieren und Erdbeben und Kriege zu studieren. Es ist gut, diese Dinge zu kennen. Aber die sind nicht der Schwerpunkt und das Ziel der Worte Jesu. Der einzige Punkt, bei dem er sagt, und dann kommt das Ende, ist, dass dieses Evangelium vom Reich auf der ganzen Welt verkündigt werden wird. Merkt ihr? Die Botschaft des kommenden Jesus, der wiederkommen wird, um einen Schlusspunkt unter diese Weltgeschichte zu setzen, ist eine so wichtige, dringende Botschaft. Und Jesus möchte, dass jeder Mensch diese Botschaft hört. Das heißt, Jesus möchte mit Sicherheit nicht, dass du allein vor deinem Computer Stunden zubringst, um dir alle möglichen Videos, die so im Internet kursieren, über Endzeitereignisse oder angebliche Endzeitereignisse anzuschauen, sodass du an nichts anderes mehr denken kannst. Ja? Sei dir bewusst, was Gott klar und deutlich in Daniel und in der Offenbarung und in anderen Büchern der Bibel über die Endzeit prophezeit hat. Diese Dinge sollten wir klar sehen. Aber das Verständnis von Prophetie hat dieses Ziel. Wir sollen zu Zeugen für Jesus werden. Und das ist meine Frage an dich. Bist du davon überzeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben und von den Toten auferstanden ist? Bist du davon überzeugt, dass er in den Himmel aufgefahren ist? Dass er dort unser Fürsprecher ist, unser himmlischer Hohepriester? Und bist du davon überzeugt, dass er wiederkommt? Und wenn die Antwort auf diese Frage ja ist, dann möchte ich dir sagen, dann bist du von Gott dazu berufen, Teil dieser Bewegung zu werden, die das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt. Und ich möchte dich fragen, wie vielen Menschen hast du das Evangelium schon erklärt? Ja, was nützt es, ständig zu reden über Erdbeben und Seuchen und Kriege und Katastrophen und dabei zu vergessen, was im Grunde der Höhepunkt ist, von dem Jesus sagt, und wenn das passiert ist, dann kommt er wieder. Nämlich Menschen das Evangelium erklären. Weißt du, du kannst Gott keine größere Freude machen, als einem anderen Menschen das Evangelium zu sagen. Vielleicht hast du das noch nie erlebt, wie Gott dich gebraucht hat, dass ein Mensch Jesus wirklich kennenlernt. Ich möchte dir sagen, es ist möglich. Wenn du bereit bist zu lernen, dann kannst du in relativ kurzer Zeit lernen, wie du Menschen zu Jesus führen kannst. Und es gibt viele gute Ressourcen, manche davon im Internet. Ich verweise dich gern auf unsere Internetseite, die wir aufgebaut haben, um Menschen zu zeigen, wie sie als Jünger Jesu leben können und wie sie das Evangelium weitersagen können. Diese Internetseite heißt jüngerschaftskurs.de. Und dort findet ihr einiges an Materialien, was euch hilft, wirklich zu lernen, Menschen die Liebe Gottes nahezubringen, sodass ihr Teil dieser Bewegung seid. Dass ihr Teil dieser Bewegung seid, die das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt, bevor Jesus wiederkommt. Dass ihr Teil dieser ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft seid, die in Offenbarung 14 beschrieben wird. Und auch da lesen wir, dass das ewige Evangelium, das sind die gleichen Worte, die Jesus hier gebraucht, dass das in der ganzen Welt alle Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern verkündigt wird. Und dann sehen wir, dass das Ende kommt. Das heißt, die Beschäftigung mit Endzeitereignissen hat das Ziel, uns zu Jesus zu führen, damit wir sicher sind, dass wir in ihm geborgen sind, dass die Erlösung durch Jesus Christus unsere persönliche Erfahrung ist, dass wir in der Verbindung mit ihm leben, erfüllt sind mit seinem Heiligen Geist und das Leben führen, zu dem er uns berufen hat, das Leben, zu dem er uns das Leben auf dieser Welt überhaupt erst geschenkt hat. Aber Jesus möchte nie, dass wir dort stehen bleiben. Jesus möchte nicht, dass du den Glauben nur für dich selber studierst. Weißt du, ich habe vorhin gesagt, du kannst Jesus keine größere Freude machen, als dass du einem Menschen, den er liebt, das Evangelium sagst. Und weißt du, du kannst für deinen eigenen Glauben nichts mehr tun, als dass du anderen Menschen deinen Glauben erklärst. Dein Glaube wird wachsen und du wirst Jesus noch mehr lieben. Ich kann mich noch erinnern, wie es war, als ich das erste Mal erleben durfte, dass ein Mensch Jesus sein Leben übergibt. Ihr könnt mir glauben, ich bin auf Wolke 7 aus dieser Bibelstunde hinausgeschwebt. Ich war so glücklich. Und je öfter ich Menschen das Evangelium erkläre, desto kostbarer wird es mir. Wenn wir uns diese Geschichte der Emmaus-Jünger anschauen, dann finden wir ein klares Ziel. Wir brauchen die ganze Schrift. Wir brauchen ein klares Verständnis von dem, was Jesus gesagt hat. Wir brauchen dieses Verständnis für uns selbst. Denn Irrtum über das, was die Bibel sagt, ist niemals harmlos. Irrtum richtet immer einen Schaden an. Irrtum verzerrt immer das Bild, das wir von Gottes Charakter und von der Erlösung haben und von den Ereignissen der Endzeit. Irrtum ist niemals harmlos. Und darum sollten wir uns die Mühe machen, die ganze Schrift zu studieren. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, gib dich nicht zufrieden mit einer kleinen Morgenandacht so im Vorübergehen, wo du vielleicht ein, zwei Bibelverse dir noch mit in den Tag nimmst. Dafür brauchst du ja 1000 Jahre, um auf diesem Weg die Bibel einmal durchzulesen. Nimm dir Zeit, nimm dir jeden Morgen Qualitätszeit und dann lies die Bibel. Und lies mehr die Bibel, als dass du Bücher über die Bibel liest. Manchmal haben wir uns angewöhnt, lieber uns das durchzulesen oder anzuhören, was andere Menschen über die Bibel sagen. Und wir konsumieren im Grunde unseren Glauben aus zweiter Hand. Aber Jesus möchte dir selber begegnen. Jesus möchte, dass du Zeit verbringst in seinem Wort und dass du durch dieses Wort ihm begegnest und dass du seine Wahrheit Stück um Stück verstehst. Aber das gelingt nicht, wenn man die Bibel oberflächlich liest. Das gelingt nicht, wenn man sich nur Lieblingstexte heraussucht. Ich möchte dir einen Bibelleseplan empfehlen, bei dem du jedes Kapitel, das du gelesen hast, ankreuzen kannst. Auf diese Weise kannst du dann relativ schnell so weiße Flecken auf deiner Landkarte identifizieren. Das sind biblische Bücher, die du lange nicht mehr, vielleicht noch nie gelesen hast. Wann hast du das letzte Mal Haggai oder Sacharja gelesen oder Hesekiel oder Jeremia? Wenn du so einen Bibelleseplan hast, dann ermutigt er dich, wirklich jedes Buch der Bibel ernst zu nehmen. Also mach es Jesus nach. Fang an bei Mose und allen Propheten und du wirst eine so glasklare Botschaft von dem Kommen des Messias sehen, wie es überhaupt nicht möglich wäre, wenn du nur oberflächlich die Bibel liest oder wenn du nur dir anschaust, was andere dir sagen über die Bibel. Nimm dir immer Zeit. Versteht ihr? Predigten haben ihren Wert. Darum haben wir heute eine Predigt. Und Bücher über die Bibel haben ihren Wert. Es gibt viele kostbare Bücher. Und Videos über die Bibel haben ihren Platz. Aber sie dürfen niemals den Platz einnehmen, den die Bibel selbst hat. Jesus möchte dir in seinem Wort begegnen. Also nimm die ganze Schrift und achte wirklich darauf, dass du jede biblische Aussage ernst nimmst und nicht nur auf die Aussage schaust, die das bestätigt, was du glaubst oder was du dir wünschst. Nimm das Wort Gottes in seiner Fülle ernst. Und dann lass dich von diesem Wort zu Jesus führen. Dann kannst du das erleben, was die beiden Emmaus-Jünger erlebten, als ihr Herz brannte, als sie das Wort Gottes studierten. Und genauso kann dein Herz brennen, wenn du die Schönheit des Erlösungsplans durch Jesus Christus besser verstehst. Und wenn du die Gewissheit hast, dass Jesus Christus wirklich der ist, der er vorgab zu sein. Und wenn du erlebst, wie die Erlösung, von der die Bibel redet, deine eigene persönliche Erfahrung wird, dann wird dein Herz brennen. Und wenn dein Herz brennt, dann wirst du von ihm reden. Und das ist der Plan. Ich möchte dir nicht sagen, du musst missionieren. Ich möchte dir sagen, begegne Jesus in seinem Wort und dann wird dein Herz brennen und dann willst du nicht schweigen. Und dann möchtest du ein Werkzeug Gottes sein, damit andere Menschen ihn kennenlernen. Überleg mal, was ich im Grunde anderen Menschen sage. Wenn ich glaube, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass Erlösung nur allein durch ihn möglich ist und dass er wiederkommen wird. Wenn ich all das glaube, aber einem anderen Menschen nicht davon erzähle, dann sage ich ihnen doch im Grunde, eigentlich ist es mir egal, ob ihr gerettet werdet oder nicht. Hauptsache, ich glaube für mich das Richtige. Und wer so denkt, der hat das Herz Gottes nicht verstanden. Denn Gott liebt jeden Menschen. Wenn wir lesen, dass das Wort auf der ganzen Welt verkündigt werden wird zum Zeugnis für alle Völker, dann sieht Jesus in den Völkern nicht nur riesige Menschenmassen. Jesus sieht einzelne Menschen. Jesus kennt dich und Jesus kennt die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und was für eine Sehnsucht hat Jesus, dass sie das Evangelium kennenlernen. Und jetzt könnte er Engel schicken. Und ich bin mir sicher, dass die Engel sehr aktiv sind auf dieser Welt. Aber im Grunde hat sich doch Gott entschieden, Menschen zu gebrauchen. Gott hat sich entschieden, Menschen zu gebrauchen, die das Evangelium persönlich angenommen haben. Und so für Jesus brennen und so von seiner Liebe ergriffen sind, dass sie anderen Menschen sagen, ich bin ein Sünder, aber ich habe Erlösung durch Jesus gefunden. Und er hat mich neu gemacht, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und Jesus liebt es, wenn Menschen ihn so sehr lieben, dass sie nicht nur informiert werden wollen, sondern ihm ihr ganzes Leben geben wollen, sodass er ihren Leben, jeden Lebensbereich entscheidet oder bestimmt. Und da möchte Gott uns hinführen. Ja, stell dir vor, Jesus ist wie ein Anhalter auf der Straße unseres Lebens und er möchte gern mitfahren. Welchen Platz wirst du ihm geben? Den Beifahrersitz? Die Rückbank? Oder darf sich Jesus ans Steuer setzen? Ich kann mich erinnern, wie ich einmal eine Bibelstunde gab mit einem jungen Mann. Und ich war schon einige Wochen bei ihm und jedes Mal sah ich, dass sein Computer an war und dann ging der Bildschirmschoner an und dort waren immer Bilder zu sehen, die ich gar nicht sehen wollte. Und ich habe mich dann so hingesetzt, dass mir diese Bilder erspart bleiben. Aber eines Tages war mir klar, nachdem ich ihm das Evangelium wirklich erklärt habe, war mir klar, jetzt möchte ich mit ihm über das sprechen, was Hingabe bedeutet. Und so fragte ich ihn, stell dir vor, Jesus, und das ist ja ein Bild aus der Offenbarung, steht an deiner Tür und klopft an. Würdest du ihn hineinlassen? Oh ja, natürlich, sagte er. Und dann sagte ich, aber er möchte nicht nur als Gast kommen, er möchte in deinem Haus wohnen. Dürfte er das? Und dürfte Jesus an deinen Kühlschrank und die Dinge hinauswerfen, die er für nicht gut hält? Und dürfte Jesus sich an deinen Computer setzen und das löschen, was ihm nicht gefällt? Leider sagte dieser junge Mann damals, nein, nein, das dürfte er nicht. Diesen Bereich wollte er ihm nicht übergeben. Versteht ihr? Wenn wir über Endzeit nachdenken, wenn uns die Dringlichkeit der Zeit und unserer Botschaft bewusst wird, dann möchte Jesus uns dahin führen, dass wir uns einfach nochmal aufs Neue prüfen. Gehört mein Leben wirklich voll und ganz Jesus? Ist er der Herr meines Lebens? Und wenn er der Herr deines Lebens ist, möchtest du andere Menschen diese wunderbare Botschaft weitergeben, die sie dringender brauchen als alles andere auf dieser Welt, damit auch sie ihn zum Herrn ihres Lebens machen? Versteht ihr? Das ist das Ziel von Prophetie. Und wenn du dich in all den Feinheiten von Daniel und Offenbarung auskennst, aber Gott hat dieses Ziel in deinem Leben nicht erreicht, dann wird diese Information dich nicht sehr weit bringen. Auf jeden Fall nicht ans Ziel. Aber wenn das Studium von Prophetie in dir das bewirkt, was Jesus in den Emmaus-Jüngern bewegt hat, wenn du ihm dein Herz wirklich aufrichtig gibst und du die Erlösung für dich persönlich annimmst und ein Leben der konsequenten Nachfolge Jesu führst und dich von ihm gebrauchen lässt, damit andere Menschen ihn kennenlernen, dann ist die Offenbarung Jesu Christi in dir Realität geworden. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für dich, dass Jesus in deinem Leben sichtbar wird, weil du ihm alles übergeben hast. Und in dieser ernsten Zeit, in der Menschen nichts dringender brauchen als eine klare Botschaft des Evangeliums, als Menschen, die ihnen das Evangelium vorleben, möchte Gott dich gebrauchen, so ein Mensch zu sein. Gott möchte, dass du zu einer Offenbarung Jesu wirst. Und ich wünsche dir, dass Gott dich segnet. Ich möchte mit dir beten. Herr, bitte hilf, dass wir dein ganzes Wort ernst nehmen und dass wir uns nicht nur Lieblingstexte heraussuchen und dann andere, die in unser Bild nicht hineinpassen, einfach außen vor lassen, sondern hilf uns wirklich, dein gesamtes Wort ernst zu nehmen. Von A bis Z, von Anfang bis Ende. Denn alles, was du gesagt hast, Herr, ist wichtig. Und die Bibel ist dein inspiriertes Wort. Herr, hilf, dass wir es beachten. Aber hilf, dass uns dieses Bibelstudium wirklich zu dir führt, in eine tiefe, echte, lebendige Liebesbeziehung zu dir, dass wir als deine erlösten Gotteskinder leben. Herr, aber hilf, dass wir dort nicht stehen bleiben, sondern hilf, dass die Liebe, mit der du uns gerettet hast, die Botschaft wird, die wir anderen Menschen bringen. Bitte gebrauche uns und vergib uns, Herr, wenn wir uns so sehr um uns selbst gedreht haben, um unser Bibelwissen, um unsere Kenntnis über kommende Ereignisse, dass wir irgendwo das, was dir am meisten auf dem Herzen liegt, vergessen haben. Herr, wir möchten für das leben, was dir am wichtigsten ist. Und wir bitten dich, Herr, segne uns und gib du uns die Kraft, das Leben zu führen, zu dem du uns berufen hast. Das bitten wir alles im starken, wunderbaren Namen Jesu. Amen.